Ich glaube, die größte Red Flag ist, wenn Kunden nur über sich selbst nachdenken und nicht über die Nutzer oder Nutzerinnen. Ich glaube, die zu sehr an ihrer Idee festhalten und zu sehr daran festhalten, was sie glauben, funktioniert, ohne irgendein Marktfeedback oder ohne irgendwelche Daten, das kann dann schnell schwierig werden. Ich glaube, der positivere Spin ist, wir haben die Hypothesen, wir glauben, unsere Kunden brauchen das und lass uns zusammen rausfinden, ob das wirklich so ist oder ob die eigentlich was anderes brauchen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek. Philipp Petrescu kann etwas sehr gut: Unternehmen gründen. Nach der WHU und Erfahrung bei Sambas Rocket Internet ist er inzwischen der Mann, den Unternehmen anrufen, wenn sie neue Ideen testen und neue Firmen gründen wollen. Das Geschäftsmodell von Philipp ist ebenso einfach wie erfolgreich. Er hilft seinen Kunden, Themen zu finden, zu denen es sich lohnen könnte, eigene Produkte oder Firmen zu launchen. Er hilft beim Erstellen der MVPs und begleitet den gesamten Firmenaufbau, auf Wunsch sogar bis hin zum Marketing. Das klappt so gut, dass sein Unternehmen im letzten Jahr ein riesiges Wachstum hingelegt hat, seine Firma verkauft wurde und er sogar Staatsbetriebe als Kunden hat. Alles Weitere und worauf es in seinem Job ankommt, damit Kunden und Mitarbeitende zufrieden sind, jetzt mit Philipp Petrescu von der MVP Factory. Lieber Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, Christoph. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wir lachen, weil ich gerade dreimal versucht habe, deinen Nachnamen richtig auszusprechen.
Petrescu. Mein Vater kommt aus Rumänien.
Ah, okay.
Sehr gut. Deutschland eingewandert.
Grüße gehen raus. Hab gerade gesehen, weiterer bekannter rumänischer Musiker in Deutschland, Peter Maffay, ist gerade wieder auf großer Tour.
Okay.
Und ich war wirklich überrascht, wie viel, also
der kommt verkauft Tickets, ne?
Ja, ja, der kommt mit so einer Shopper irgendwie auf die Bühne gefahren und wow. Mit in Lederjacke und dann reißt er halt richtig irgendwie ein paar Stunden Rock'n'Roll ab.
Okay.
Ja, hatte ich gar nicht mehr so oft auf dem Schirm. Insofern. Aber heute geht es um die MVP Factory. Mhm. Was macht die MVP Factory?
Die MVP Factory hilft im Grunde genommen Unternehmen dabei, digitaler zu werden. Und das machen wir, indem wir denen helfen, digitale Produkte zu designen und zu bauen.
Ja.
Und teilweise aber auch ganze Unternehmen denen helfen zu bauen. Das ist eigentlich eine ganze Bandbreite an Themen, die wir machen, warum Unternehmen zu uns kommen.
Du hast, glaube ich, 2013 deinen Abschluss an einer absoluten Elite-Universität gemacht.
So würde ich es nicht nennen.
Keinen Abschluss gemacht?
Abschluss gemacht also, schon, ob die Universität Elite ist oder nicht.
Okay, aber auf jeden Fall Thema. Sozusagen bei denen, die da nicht Abschluss gemacht haben, ist das eine Elite-Universität, die WHU.
Ja.
Und ich glaube, wenn man an der WHU einen Abschluss macht, dann hat man ja fast gar nicht andere Möglichkeiten, als irgendwie Unternehmer zu werden.
Ja.
War das schon während des Studiums dein Ziel oder ist das tatsächlich ganz zufällig gekommen?
Das war sogar schon vor des Studiums mein Ziel. Ich habe mit 15 mein erstes Unternehmen gegründet am Niederrhein in der kleinen Provinz, war relativ nerdig unterwegs, habe irgendwie mir Programmieren beigebracht, Webseiten für Tennisclub, Fußballverein und so gebaut. Und
Hast du das damals schon nach Stundenlohn berechnet? Oder hast du gesagt, ich verkaufe sozusagen,
ich bepreise? Ich glaube, das waren Fixpreise. Ja, ne? Ich glaube, das ging nicht nach Stundenlohn. Ich habe auf jeden Fall keine Stunden erfasst damals. Ja. Und dann habe ich mit 16 Unternehmen, Anführungszeichen, gegründet, was Adloft hieß, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt habe ich hier Internetseiten gebaut, jetzt kann ich auch anfangen, Werbeflächen auf den Internetseiten zu verkaufen, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass Google mit Werbung ganz viel Geld verdient in Amerika. Und da habe ich dann Blut geleckt, quasi am Unternehmer-Dasein und habe dann irgendwo gelesen, dass die Samba-Brüder, die ja damals mit Yamba und Alando schon relativ bekannt waren, zumindest einer von denen an der WHU studiert hat, dass das so die Gründerschmiede in Deutschland war, ob das jetzt Elite ist oder nicht, hat mich damals eigentlich nicht interessiert, aber es hat sich danach angefühlt, als würde einem da das Unternehmen bauen ein bisschen näher gebracht werden und deswegen bin ich
da
hingegangen.
Und du bist da tatsächlich bei Rocket Internet gelandet?
Ich bin dann auch sogar nach dem Abschluss bei Olli bei Rocket gelandet.
Ja. Ist das eigentlich ein gutes Beispiel für Manifestation? Du hast sozusagen dem Universum gesagt, ich möchte mit den Sambas zusammenarbeiten und hat es auch passiert?
Ob das jetzt die Sambas hätte sein müssen, weiß ich nicht, aber es ist irgendwie passiert. Ja.
Okay.
Stimmt ein bisschen.
Welches Thema habt ihr da gemacht?
Dabei gewesen. Ich bin ursprünglich als VP Corporate Finance da eingestiegen.
Dein erster Job war VP?
Mein erster war VP. Ich habe von der Uni kommt, weil ich mal ein Praktikum in einer Investmentbank gemacht habe, dann Startups bei Rocket geholfen, Geld zu raisen. Mhm. Also damals viel zum Beispiel mit Foodpanda gemacht, die dann Delivery Hero irgendwann später aufgegangen sind. Mit hier HelloFresh gearbeitet, die damals wirtschaftlich ganz schwer dastanden, mhm. heutzutage ja einer der Erfolgscases in Berlin geworden sind. Quasi ein halbes Jahr in einer zentralen Funktion bei Rocket gearbeitet und danach mit denen Lendico gegründet. Eines Lendico. Der ersten frühen Fintech-Firmen in Deutschland.
Ja, hast du, genau, und Lendico war ein Unternehmen, bei dem sich Firmen zum Beispiel Geld leihen konnten, ne? Also sozusagen genau. von Privatleuten oder von vielen kleinen genau. Geldgebenden.
Das war so die zweite Iteration, also ein gutes Beispiel von auf den Markt hören. Das, mhm. das erste Produkt von Lendico war quasi Kredite, Peer-to-Peer-Lending, wie man es in Amerika mhm. sagt, für Privatpersonen. Und dann haben wir gemerkt, dass Privatpersonen in Deutschland eigentlich relativ gut an Kredite kommen und dass es eigentlich gar nicht mal so viele Probleme zu lösen gibt, wie man denkt. Mhm. Und dann haben wir uns später auf Selbstständige und dann auch auf kleine Firmen konzentriert und das hat dann ganz gut funktioniert.
Der Nico ist dann irgendwann aufgekauft worden?
Genau, von der ING, der Bank in den Niederlanden.
Gut.
Kennt man von Dirk Nowitzki.
Das ist ja, stimmt. Das ist ja dann also aufgekauft und von einer großen Bank. Das ist ja dann erstmal ganz gut. Du hattest so ein bisschen im Nebensatz, da muss ich leider darauf zurückkommen, gesagt, du bist dir nicht sicher, ob das nur bei den Sambas hätte sein müssen, diese erste Erfahrung. Was ist sozusagen dein eines Top-Learning, für das du dankbar bist aus der Samba-Zeit?
Boah. Mein eines Top-Learning, für das ich dankbar bin. Ehrlich gesagt, viele Learnings. Das war meine Ausbildung zum Internetunternehmer. Wenn ich es zusammenfassen müsste, ich glaube eigentlich zwei. Das eine ist, schnell Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, die Sambas waren, oder Rocket Internet als Organisation war generell sehr schnell da drin, schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht Sachen tot zu analysieren, sondern ich glaube, die Richtung war, solange mehr als die Hälfte der Entscheidungen, die wir treffen, richtig ist, geht es irgendwie weiter und das Schlimmste, was passieren kann, ist stehen zu bleiben.
Also sozusagen Speed over Quality.
Speed over Quality, ja, wahrscheinlich.
Oder andersrum, vielleicht ist sozusagen, ist es nur eine Illusion zu sagen, dass mehr Zeit auch mehr Qualität bringt.
Ich glaube, in vielen Fällen ist das so. Ja. Ich habe gerade vor kurzem auf LinkedIn ein Video gesehen von Roger Federer, der irgendwie eine Uni-Abschlussrede gehalten hat.
Tischtennislegende?
Genau, Tischtennislegende. Der gesagt hat, er hat seine Spiele analysiert und hat eigentlich nur 54% der Ballwechsel gewonnen. Und er ist ja quasi eine krasse Tennislegende und der sagt sozusagen, wenn du kein Risiko gehst und nicht probierst und nicht auch in Kauf nimmst zu verlieren, kannst du nicht gewinnen und sozusagen die Statistik, ob es jetzt 54% oder 57% waren, weiß ich nicht, aber zeigt ja, dass man, glaube ich, eher schnell entscheiden soll und solange man mehr als die Hälfte der Fällen richtig liegt, kommt man irgendwo hinten bei raus.
Spannend. Ja. Gibt es auch eine Sache, wo du sagst, das hätte ich, das wäre was, das hätte ich im Vorfeld gerne von meinen Erfahrungen, von meinem Erfahrungsbogen gestrichen?
Ich glaube, nach der Rocket-Internet-Zeit muss man ein bisschen sich rekalibrieren, was Kultur und Mitarbeiterführung angeht.
Du sagst das mit einem leichten Lächeln im Gesicht?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht Rocket geschuldet, aber ich glaube sozusagen, dass die Umgebung da war sehr auf Wachstum fokussiert, war eine sehr business-getriebene Kultur. Wo jetzt würde ich mal sagen, Produkt und Tech nicht auf einer Ebene steht mit den Entscheidern, was ich heutzutage sehr falsch finde. Ich glaube, da musste man sehr viel anlernen, verlernen quasi, wie man eigentlich gut funktionierende, diverse und auch demokratisierte Teams baut.
Es war wahrscheinlich so eine Landrush-Phase,
genau.
in der das eine Zeit lang geklappt hat, aber
genau.
kein...
Ich glaube, zum Glück haben wir uns weiterentwickelt, was das angeht.
Okay, spannend. MVP Factory, Philipp. Da habt ihr das Ganze so ein bisschen, eure Fähigkeiten und vor allen Dingen den Bedarf des Marktes irgendwie erkannt und gesagt, eigentlich braucht es jemanden, der Unternehmen dabei hilft, nicht nur MVPs zu bauen, also MVPs hört sich erstmal nach einem irgendwie Produkt an, aber ihr helft den Unternehmen bei mehr, nämlich?
Ja, bei mehr. Wir helfen Unternehmen dabei, Wert aus digitaler Innovation zu schöpfen. So, ich glaube, das Problem in der Branche ist, dass oft darüber gesprochen wird, man sollte mal das tun und das ist ja eine ganz tolle Idee und dann baut man 50 Slides und am Ende ist man genauso schlau wie vorher. Ich glaube, was wir machen, ist den Unternehmen zu helfen, zu analysieren, was sie tun sollen, aber es dann auch ganzheitlich umzusetzen. Und das kann von, ich habe ein Produkt am Markt, jetzt wir arbeiten zum Beispiel gerade mit einem deutschen Verlag zusammen im Medizinbereich. Die haben ganz viel Lern-Content und eine Lernsoftware, die aber super veraltet ist und jetzt nicht nach Netflix oder Amazon aussieht, sondern eher nach Windows XP. Und denen sozusagen zu helfen, diesen bestehenden Content sowohl vom Design her, aber auch von der Usability her und vom ganzen Geschäftsmodell her quasi ins moderne Zeitalter zu bringen, dass Nutzer und Nutzerinnen damit gut zurechtkommen und gerne dafür Geld zahlen. Das ist quasi ein Beispiel, Modernization, also was Bestehendes besser machen. Ich glaube, ein anderes Beispiel ist Diversification, also sozusagen Unternehmen zu helfen, neue Umsatzquellen zu erschließen. Dann reden wir über das ganze Thema Venture Building, wo wir wirklich großen Firmen wie einer DB Schenker, aber auch Mittelständlern wie einer Jobrad aus Freiburg helfen, komplett neue Unternehmen außerhalb des Kerngeschäfts aufzubauen. Und jetzt in letzter Zeit auch viel zum Thema Automation, also sozusagen, wie kann ich AI, generative KI nutzen, um bestimmte Abläufe im Unternehmen zu verbessern, zu automatisieren, um effizienter zu werden. Also es ist ein ganz bunter Strauß an Themen. Ich glaube grundsätzlich, wie kriegen wir das alles hin? Wir sind ein cross-funktionales Team an Experten. Also wir haben sowohl viele Techies, Designer, Marketing-Leute, Produktleute, aber eben auch Venture-Builder, wie wir sie nennen, Business-Leute, mit Spezialisierung auf verschiedenen quasi Industrien und Themen. Und dadurch können wir immer wieder Teams zusammenbauen, die eben diese Probleme oder Fragestellungen für unsere Kunden helfen.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, ihr hattet 77% Umsatzwachstum, das innerhalb eines Jahres.
Ja.
Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass ihr da irgendwie einen Nerv getroffen habt.
Ja.
Und inzwischen habt ihr, glaube ich, einen kleinen achtstelligen Jahresumsatz.
Ja.
Unfassbar. Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
Wir haben knapp 80 Mitarbeiter.
Spannend, das hatte ich auch so geschätzt. Okay, und von diesen 80 Mitarbeitenden ist dann irgendwie ein Teil Venture-Builder, ein Teil irgendwie Analysten, ein paar Entwickler, Entwicklerinnen.
Genau. Komplett cross-funktional. Also genau, wir haben diese Bereiche, Produktdesign, Engineering, Venture-Building und Growth-Marketing. Und aus denen stellen wir die Teams zusammen, genau.
Man ist relativ schnell, glaube ich, auf euer Unternehmen aufmerksam geworden. Und inzwischen, letztes Jahr, wurdet ihr verkauft an die Ness.
Ja.
Was macht Ness?
Ness ist ein globaler IT-Dienstleister, die eher aus der Software-Engineering-Ecke kommen. Ja? Also da geht es dann weniger um MVPs oder schnell was an den Markt zu bringen, sondern um die wirkliche Transformation des kompletten Unternehmens, ERP-Systeme, CRM-Systeme.
Die haben dann auch irgendwie Standorte in Indien und so weiter.
Genau, die machen Offshoring in Indien, die machen Nearshoring, haben 2000 Entwickler in Osteuropa sitzen, haben eine Präsenz in Amerika, ist ein amerikanisches Unternehmen. Die sind auf uns zugekommen, die wurden selbst von KKR gekauft, einem Private Equity Unternehmen. Und im Zuge dessen sind die jetzt quasi dabei, einerseits globaler aktiv zu werden, aber andererseits auch sozusagen mehr in die Wertschöpfungskette reinzunehmen. Ja, die helfen Unternehmen am Kern und das meiste, was wir machen, ist sozusagen neben dem Kern. Deswegen ergänzt sich das ganz gut.
Merkt man das? Also KKR, glaube ich, schwingt auch immer so ein bisschen dieses jetzt muss aber optimiert und Wachstum und Synergien und so. Also merkt man, dass es auch nochmal ein ganz anderes Mindset ist, wo wirklich jetzt so ein großer Wunsch nach Erfolg dahinter steht, oder ist das...
Ja, ich glaube, der große Wunsch nach Erfolg hat uns auch schon vorher angetrieben. Du hast ja selbst gesagt, sozusagen die 77% oder 70% Umsatzwachstum kamen ja, bevor die uns gekauft haben. Das ist nichts, was von denen kam. Von daher hat sich, glaube ich, im täglichen Geschäft für uns jetzt relativ wenig geändert. Ja, das weißt du, bei Private Equity immer so ein bisschen die Angst mitschwingt, oh, jetzt werden Leute entlassen und Kosten erst optimiert. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Das Ganze ist ein Growth Case und kein, oh, wir müssen was restrukturieren. Deswegen geht es eigentlich gerade für uns weiter wie bisher, mit dem Vorteil für uns und unsere Kunden, dass wir jetzt ganzheitlicher sogar noch arbeiten können. Sagen, vorher waren wir die 80 Leute hauptsächlich in Berlin, die MVPs und Ventures gebaut haben und von Kunden angefragt wurden, ey, könnt ihr uns bei Gen AI helfen und einen Prototyp bauen?
Ja.
Und jetzt, um ein konkretes Beispiel zu machen, jetzt können wir eben nicht nur diesen Prototyp bauen. Prototypen bringen meistens relativ wenig, wenn es um generative KI geht, sondern mit den Daten- und Datenbankexperten von Ness eben auch wirklich erstmal die Grundlage im Unternehmen schaffen mit einer vernünftigen Data Infrastructure, Pipelining, Snowflake-Implementierung, was man alles machen muss, um überhaupt mal die ganzen Daten im Unternehmen zusammenzukriegen, um vernünftige Modelle drauf aufsetzen zu können. Das hätten wir vorher als 80-Mann-Unternehmen nie machen können. Jetzt haben wir sozusagen da mehr Ressourcen und auch mehr Capabilities, um eben über das, was wir bisher gemacht haben, hinaus Unternehmen zu helfen, was, glaube ich, ganz cool ist. Was auch für mich der ausschlaggebende Punkt war, am Ende das Unternehmen zu verkaufen, weil ich gesehen habe, hey, Venture Building ist super und hat seine Daseinsberechtigung und das machen wir auch munter weiter und haben auch gestern erst eine Finanzierungsrunde von einem neuen Venture bekannt gegeben. Also es läuft sehr gut.
Was habt ihr da bekannt gegeben?
Northbound, das ist ein Logistikunternehmen, was wir zusammen mit DB Schenker gebaut haben. Es geht im Prinzip um Optimierung von Containerverzollung und dann sozusagen Inbound Logistics Management für Warenlager, wo große Firmen teilweise A, nicht wissen, wo ihre Container eigentlich gerade stehen und B, viel Zeit verlieren, weil sie nicht einschätzen können, wie lange braucht das jetzt über die Grenze und wann ist es wirklich am Lager, da wird am Lager Platz gebucht, Lagerfläche ist aber rar und wenn dann da 5 Tage Platz nicht genutzt wird oder noch schlimmer, das Lager voll ist und der Container auf einmal dasteht, dann ist schlecht für die Supply Chain. Und die optimieren das Ganze, sozusagen, indem sie verschiedene Datenquellen zusammenbringen, auch KI nutzen und sehr cooles Team. Einer der Gründer war mal Kapitän auf einem Containerschiff und dann von Amazon abgeworben, hat bei Amazon...
Für die ganz großen Pötte.
Ja, hat bei Amazon Warenlager optimiert und jetzt mit uns eben das Unternehmen gestartet, Andreas. Und das eben zusammen mit DB Schenker. Ja, und sozusagen, das finde ich spannend, weil sozusagen DB Schenker als einer der größten Logistikunternehmen der Welt natürlich viele Warenlager hat, wo man die Lösung direkt implementieren kann, aber gleichzeitig halt auch viele Kunden bei Supply Chain Logistik berät und dann somit als Startup direkt einen ganz anderen Marktzugang hat. Ja, wenn man einmal die Technologie entwickelt hat, kann man viel einfacher skalieren. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel, was wir mit Venture Building meinen und machen. Ja.
Jetzt sitzt du vor mir ohne irgendwelche direkt sichtbaren Statussymbolen und teuren Uhren um den Arm. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Firma bin, denken viele Firmen wahrscheinlich, boah, warum muss ich den Overhead jetzt von denen noch mitbezahlen? Ich kann doch einfach selber jetzt irgendwie sagen, ich möchte in den Bereich, ich bin ja Experte für meine Industrie, für meinen Markt. Ja. Wo ist deiner Meinung nach der Vorteil, mit so Menschen wie euch zusammenzuarbeiten gegenüber dem Homegrown Venturing?
Also ich glaube, im Idealfall würden alle Firmen Homegrown Venturing machen. Wir sozusagen als Teil unseres Auftrags helfen wir unseren Kunden dabei, immer mehr von dieser Wertschöpfung intern zu machen. Ich glaube, wir sind nicht erfolgreich, wenn ein Kunde uns 5 Jahre lang braucht, um Ventures zu bauen. Da muss ein gewisser Lernprozess stattfinden. Wenn ich als Unternehmen gerade damit anfange, zum Beispiel die Jobrad, einmal ein Beispiel zu nennen, wer es nicht kennt, ist quasi der Marktführer für Bike-Leasing, für quasi Mitarbeitermobilität für große Firmen, sowohl das Krankenhaus um die Ecke als auch VW sind Kunden.
Die sind gar nicht so klein, ne?
Also die sind sehr coole Erfolgsgeschichte. Die sind relativ groß, gehört noch den beiden Gründern, komplett eigenfinanziert. Und die haben eben vor knapp 2 Jahren angefangen zu überlegen, hey, wir haben jetzt 90% von dem Markt, kennen irgendwie sogar, also können wir, glaube ich, in unserem aktuellen Markt noch
ein bisschen wachsen. Vielleicht kriege ich noch einen zweiten Anbieter zusammen aus dem Kopf, der das macht, aber ich glaube, die werden tatsächlich bei jedem Menschen, der sich...
Die machen es halt schon lang und sind am Ball geblieben und top Gründer und top Execution. Aber genau, die haben sich sozusagen überlegt, hey, wir kennen wahrscheinlich 80-90% der Personalabteilungen in Deutschland. Was brauchen die denn noch so? Wie können wir eigentlich sozusagen aus dem Fahrradleasing heraus neue Geschäftsmodelle entwickeln? Die haben dann intern die ersten Ideen entwickelt und haben dann einen Partner gesucht, der ihnen bei der Umsetzung hilft. Weil klar, als Mittelständler bist du gut in deinem Kerngeschäft. Aber du kennst doch deine Industrie gut. Also ich glaube, Leute kommen nicht zu uns, weil wir gewisses Industrie-Know-how haben. Aber sind das jetzt die Experten da drin, wie du digitale Startups schnell an den Markt bringst, verprobst, um zu entscheiden, investierst du weiter oder nicht? Tendenziell eher nicht. So, ich glaube, dafür sind sie zu uns gekommen mit einem Sammelsurium an Ideen, mit der Fragestellung, hey, was sollen wir davon umsetzen? Und wie setzen wir es um? Könnte uns helfen? Und so hat die Zusammenarbeit angefangen. Und als erste Idee hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, was heutzutage Whatever Works heißt, ein Startup, was Personalabteilungen hilft, Remote Work zu ermöglichen. Also das Stichwort Workations, Mitarbeiter wollen nicht mehr am Stammsitz arbeiten, sondern mal eine Woche aus Portugal oder zwei Wochen aus Südafrika oder was auch immer, was relativ viele Fragestellungen mit sich bringt. Ja, Steuern, Versicherung, IP, sozusagen, dass je nach Zielland unterschiedlich ist. In der Vergangenheit, große Firmen sind dann zu Ernst & Young gegangen, haben gefragt, hey, darf der Mitarbeiter von da arbeiten? Wenn ja, was müssen wir beachten? Und das ist sozusagen eine Software-as-a-Service-Lösung, die diese ganzen Regelungen internalisiert hat, wo sich das Personalteam einloggen kann, sagen kann, Mitarbeiter X, der Softwareentwickler ist, möchte drei Wochen von da arbeiten. Und das System spuckt dann quasi aus, die Zusatzvereinbarung brauche ich, das muss ich bei der Versicherung machen, ist konform oder ist nicht konform. Und das ist super, weil sozusagen für Jobrad hat nichts mit Bike-Leasing zu tun, aber es sozusagen geht in die gleiche Kundengruppe, die sie eh schon haben,
ja,
und kann sozusagen den Umsatz in dieser Kundengruppe erhöhen. Also meiner Meinung nach ein tolles Beispiel für Corporate Venturing. Quasi auf dem Erfolg aufbauend haben wir jetzt das zweite Unternehmen gebaut, was letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt wurde, Wunderfix, was näher am Kerngeschäft ist. Das ist eine Reparatur.
Auch mit Jobrad.
Auch mit Jobrad, ja, genau. Das ist eine Reparaturlösung für Fahrräder. Ja, also ganz viele Fahrradproduzenten, die online ihre Bikes verkaufen, haben das Problem, wenn es kaputt ist, wo gehen die Kunden hin? Zurückschicken ist relativ schwierig und kostenintensiv. Und sozusagen, das ist eigentlich eine Remote-Repair-Lösung, wo du entweder über Videochat erklärt bekommst, was du an deinem Fahrrad machen musst, dass du es selbst reparierst, oder dich eben mit einer Werkstatt in der Umgebung verbindet, die dann zu dir kommt. Und das quasi als sowohl für die Jobrad-Gruppe als auch eben für Fahrradhersteller, Produzenten als quasi Reparaturlösung, die nicht eine eigenen Support in der Fläche haben.
Das ist ja schon ganz witzig. Das sind ja so lustige Ideen, für die man früher vielleicht als schlauer Gründer irgendwie gesagt hat, oh, eigentlich braucht es genau sowas. Und wo dann aber wahrscheinlich früher genau dieses Problem ist, man startet irgendwie ohne Netzwerk, ohne Kontakte, muss irgendwie alles vorfinanzieren. Also wo man so ein riesengroße Anlaufprobleme hat, wenn man es so einfach unabhängig gründet.
Ja.
Und wo die dann vielleicht sagen, wir haben schon die Adressen, wir haben vielleicht schon die Kundenbeziehungen, wir haben teilweise vielleicht schon die Ersatzteile oder sowas.
Genau.
Total spannend.
Das macht total Sinn. Das beantwortet auch deine Frage, wie kommen wir auf diesen Umsatzwachstum? Ich glaube, das, was wir tun, machen wir extrem gut. Wenn ich mir unsere Kunden anschaue, das sind alles Unternehmen, mit denen wir mehr als ein Jahr zusammenarbeiten und schon mehr als ein Venture oder Produkt gebaut haben.
Ja.
Und ich glaube, dass das ermöglicht uns dieses Wachstum, dass wir, glaube ich, über eine lange Zeit einen sehr guten Job machen und eine gute Beziehung aufgebaut haben zu unseren Kunden.
Wenn so ein Venture irgendwann steht, seid ihr dann auch mit dem Marketing betraut? Oder ja, macht ihr auch?
Wir helfen bei der Skalierung, ja. Also wir können es machen, teilweise wollen es die Kunden selbst machen. Teilweise machen wir auch Venture-Skalierung mehr im B2C-Bereich als im B2B-Bereich.
Ja.
Haben auch ein kleines Team, die sich darum kümmern können. Ja.
Und dann würdet ihr auch darauf achten, dass ich irgendwie sage, ich will jetzt, wenn jemand nach Fahrrad reparieren googelt, möchte ich, dass da irgendwo eine Anzeige steht oder sowas.
Absolut. Ich meine, das ist ja einer der, also wenn wir, bevor wir ein Venture bauen, validieren wir die Idee. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja, weil sozusagen, du hast gefragt, warum sollten es Firmen mit einem externen Partner machen? Ich glaube, Firmen sind tendenziell, haben ein Problem damit, ihre Ideen abzuschießen und zu begraben, weil ja sozusagen Corporate Careers dranhängen. Und da hilft es, einen externen Partner zu haben, der relativ ehrlich und rücksichtslos sagen kann, nee, ist Schwachsinn, funktioniert nicht, lass es sein. Wir sind da auch sehr ehrlich.
Was sind in der Validierungsphase so typische Quellen, an denen ihr ausprobiert, ob das ein Anfang
ist? Wenn es ein B2C-Venture ist, dann bauen wir in der Regel einen Prototyp oder eine Landingpage und machen so einen Factor-Test, wo wir quasi so tun, als gäbe es das Produkt.
Ja.
Ads schalten und schauen, was ist der CPC, was ist die On-Site-Conversion-Rate, einfach so schauen, sieht
also
das.
Also ihr könnt dann sehen, wie häufig wird die Ad gezeigt. Das zeigt mir schon mal, gibt es überhaupt eine Nachfrage. Dann
genau.
Klicken die Leute rauf, wie häufig ist das Interesse da? Und dann
genau.
Könnt ihr tatsächlich sagen.
Dann können wir es mit Benchmarks vergleichen. Sind ja. Das gute Zahlen oder sind das eigentlich Zahlen, die das Ganze ziemlich unattraktiv machen? Und dann optimierst du ein bisschen, liegt es vielleicht am Messaging, liegt es an der Kampagne, ja. Wobei in der Regel machst du halt nicht nur eine Kampagne, sondern probierst eben verschiedene Werthypothesen aus. Also sozusagen glaubst du, dass die Kunden das eher deswegen nutzen und schaltest quasi 10, 20, 30 Kampagnen parallel, schaust, ob irgendeine davon funktioniert.
Ja.
Und wenn keine funktioniert, gehst dann auch zum Kunden und sagst, hey, ich glaube, das braucht so keiner. Danke für die Idee, aber lasst es besser sein. Und ich glaube, da können Unternehmen viel Geld sparen, mit einem Partner wie uns zusammenzuarbeiten, weil große Unternehmen neigen sehr dazu, sich in ihre Ideen zu verlieben und das durchzudrücken, egal ob es der Markt braucht oder nicht. Und auf einmal entstehen Millionengräber. Und so kannst du in 8 bis 14 Wochen mit einem kleinen Budget testen, okay, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, gibt es dafür einen Markt oder nicht? Und wenn ja, kann ich damit Geld verdienen oder nicht? Sind Leute zahlungsbereit? Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein wichtiger Schritt, den wir sehr standardisiert ermöglichen können.
Kannst du uns nochmal einen Einblick geben? Relativ kleines Budget, hast du gesagt. Gibt es da so unterschiedliche Gates, dass man sagt, keine Sorge, du musst dich jetzt nicht auf die 2 Millionen committen, sondern wir können erstmal für 70.000 anfangen?
Also in der Regel, genau, Unternehmen kommen zu uns und glaube ich zwei mögliche Szenarien. Die haben intern eine Idee oder eine Vielzahl von Ideen oder sie haben selbst keine Idee. Wenn es keine Idee gibt, dann machen wir so eine 4- bis 6-wöchige Ideation, wo wir halt überlegen, ey, was für ein Problem wollt ihr lösen oder was ist euer Ziel? Und gemeinsam mit dem Unternehmen dann Ideen zu entwickeln. Wenn es Unternehmen gibt, dann geht es in der Regel in so eine Validierungsphase. Ja, 8 bis 14 Wochen schauen uns an, braucht das jemand am Markt? Kann man das technisch überhaupt bauen? Und kann man damit Geld verdienen? Das finden wir in dieser Zeit heraus.
Kommen die Unternehmen zu euch und sagen, mach doch lieber mal 50% Rabatt und kriegt dafür 3% am Unternehmen, was wir da zusammenbauen?
Kann durchaus interessant sein. Zum Beispiel mit DB Schenker, mit denen wir zusammen das Schenker Venture Studio gebaut haben, beteiligen wir uns aktiv an den Firmen. Das ist sozusagen ein großer Teil unserer Entlohnung an dem ganzen Modell. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss oder die wir uns stellen, bevor wir sowas Ja sagen, ist, wie groß ist unser Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens? Ja, wenn wir quasi einen Corporate Venture bauen, keine Entscheidungen treffen können, weil die alle beim unserem Kunden liegen und dann am Ende aber gesagt bekommen, hey, stellt weniger in Rechnung und nehmt einen Anteil am Unternehmen, dann macht es weniger Sinn. Aber wenn wir sozusagen wirklich als Gesellschafter einen Einfluss auf das Unternehmen haben können, auch wirklich Entscheidungen treffen können und da ein bisschen freie Hand kriegen, dann ist das durchaus ein interessantes Modell und haben wir auch schon gemacht, ja.
Wenn du mit einem neuen Kunden in diese erste Ideation-Phase oder sowas gehst, gibt es so typische Red Flags, wo du schon sagst, oh, immer wenn es so eine Art von Struktur in den Meetings oder in den Diskussionen gibt, dann weiß ich, das hat eher eine Wahrscheinlichkeit, kompliziert zu werden. Und umgekehrt gibt es auch irgendwie Dinge, wo du sagst, ah, das ist im Grunde genau der Boden, auf dem so eine Zusammenarbeit gut funktionieren kann.
Ja, ich glaube, die größte Red Flag ist, wenn Kunden nur über sich selbst nachdenken und nicht über die Nutzer oder Nutzerinnen
von. Du meinst, wenn sie sagen, wir haben diese Ressourcen, die müssen wir verkaufen, wir haben diese Mitarbeiter,
genau.
Die müssen wir busy
halten. Oder wir haben diese IP, wir haben eine typische Beispiel aus dem Mittelstand, wir haben diese Technologie entwickelt, let's sell it, aber eben nicht beim Markt anzufangen und zu überlegen, ey, was brauchen eigentlich unsere Kunden? Und ich glaube, da kristallisiert sich relativ schnell heraus, kann das mit dem Unternehmen, mit dem Kunden funktionieren oder nicht. Weil ich glaube, die zu sehr an ihrer Idee festhalten und zu sehr daran festhalten, was sie glauben, funktioniert, ohne irgendein Marktfeedback oder ohne irgendwelche Daten, das kann dann schnell schwierig werden.
Mhm.
Ich glaube, der positivere Spin ist, wir haben die Hypothesen, wir glauben, unsere Kunden brauchen das. Und lass uns zusammen rausfinden, ob das wirklich so ist oder ob die eigentlich was anderes brauchen.
Welche Trends siehst du gerade so im Markt von Themen, wo du sagst, boah, da könnte fast jedes Unternehmen irgendwas dazu machen?
Gen AI, generative KI. Ich glaube, das ist das, wo wir aktuell die meisten Anfragen kriegen, sowohl fürs Venture Building, also wie können wir eigentlich neue Geschäftsmodelle bauen, die einen Gen AI-Anteil haben. Als auch, wie können wir das nutzen, um intern effizienter zu werden. Und ich glaube, so die drei Bereiche, in denen sich das am meisten manifestiert, ist einerseits sozusagen Entwicklerproduktivität. Wie kann ich eigentlich Entwicklungsteams produktiver machen durch Gen AI, sozusagen, kann ich.
Das hört sich für mich aber eher so nach Transformation an, nicht nach irgendwie, ich baue ein neues Produkt oder mache irgendwie ein Spin-off, sondern das ist tatsächlich irgendwie, kommt bitte in mein Unternehmen.
Absolut.
Okay.
Aber das ist auch sozusagen, dadurch, dass wir jetzt Teil von Nest sind und sozusagen ein paar mehr Leute haben, können wir das ganz gut machen. Das ist das, was Unternehmen, glaube ich, am meisten gerade nachfragen. Ja. Also da fragen uns aktiv Leute nach. Wie können wir Gen AI nutzen, um unsere Entwicklungsteams effizienter zu machen? Wie können wir Gen AI nutzen, um Customer Service und Customer Success zu automatisieren? Mhm. Und wie können wir eigentlich intern Wissensdatenbanken aufbauen und die verfügbarer machen? Es gibt auch, glaube ich, eine Daseinsberechtigung für Gen AI im Venture Building. Mhm. Zum Beispiel mit der Bundeswehr, die auch ein Kunde von uns ist, dem Cyber Innovation Hub in Berlin. Haben wir mehrere Workshops organisiert zum Thema Gen AI und Offizieren Prompt Engineering beigebracht.
Witzig.
Und geschaut, was die eigentlich für Möglichkeiten der Nutzung sehen und da die ersten ein, zwei kleinen POCs gebaut. Also sozusagen, es findet auch im Innovationsbereich statt, aber ich glaube, das, was Unternehmen gerade am meisten sehen, wenn sie über Gen AI nachdenken, ist, wie kann ich intern effizienter werden? Was, glaube ich, auch Sinn macht, ist, glaube ich, der größere.
Hebel. Ich glaube, das gibt auch so ein paar Monate altes Interview vom Sam Altman, der gesagt hat, 2024 geht nicht darum, dass du sagst, ich transformiere mein Unternehmen und bin auf einmal ein AI-Unternehmen, aber geht darum, dass du eigentlich im Grunde jeden Monat ja irgendwie ein, zwei Prozesse suchst, die du bisher mit Handarbeit oder schlecht oder unzuverlässig und die löst du in Zukunft mit AI. Und ich glaube, das ist auch immer noch, das machen immer noch wahnsinnig wenige.
Ja.
Weil man sich es nicht vorstellen kann, weil man irgendwann sagt, jetzt habe ich mir mal eine Stunde Zeit genommen, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Geht ihr dann solche Themen zum Beispiel an und sagt, ah, du willst Customer Support verbessern? Da gibt es diese sieben Anbieter, welches davon passt für dich? Mhm. Oder sagt ihr, na, im Grunde brauchen wir für euch eine individuelle Lösung, die über die APIs von großen AIs geht und wir helfen euch irgendwie, das zusammenzuschustern?
Sowohl als auch. Also sozusagen, oft, gerade wenn es um Customer Support geht oder Customer Success, kannst du mit Microsoft Azure Copilot Studio, das ist ja quasi so ein Baukastensystem für Chatbots ist, einfach gesagt, echt coole Lösungen bauen, die schon richtig viel Nutzen bringen. Das reicht auch meistens. Also sind dann vielleicht 4 Wochen Projekte und du hast was Cooles.
Wie ist der Status, bevor ihr dann dieses 4 Wochen Projekt macht und was ist danach, was steht danach dann?
Ja, ein Beispiel, wir wollen Customer Support automatisieren. Also,
ich kriege jeden Tag E-Mails.
Ist zu viel. Das meiste sind Fragen, die wir automatisiert beantworten können. Dann würde ich, genau wie wir es eigentlich im Venture Building machen, sagen, okay, lass 4 Wochen validieren.
Mhm.
In der Validierung würde ich sicherstellen, dass wir das Ganze nicht produktiv beim Endkunden testen, weil am Ende Kundenzufriedenheit ist wichtig. Wenn wir was bauen, was nicht funktioniert, alle Kunden weglaufen, ist schlecht. Ne? Also sozusagen in dem Beispiel würden wir den Customer Support Agents im Unternehmen einen Copilot bauen, geben, das sozusagen die Frage vorbeantwortet, die Kundenfrage kriegt, der Mitarbeiter sieht, was für eine Antwort schlägt das System vor und kann sagen, ja, die Antwort macht Sinn, go, oder die Antwort macht keinen Sinn, ich beantworte die Anfrage selbst. Das wäre für mich so ein 4-Wochen-Projekt, um zu validieren, funktioniert das Ganze oder nicht? Und auf Grundlage dessen kann man es dann produktiv ausrollen oder selber bauen.
Und wahrscheinlich würde man sagen, die vorher hat vielleicht so ein Mitarbeitender, I don't know, ja, 4 Anfragen pro Stunde bearbeitet und danach könnte er 8 oder 12 oder sowas.
Genau.
Okay.
Oder du könntest auch messen, sozusagen, sind die Antworten besser geworden? Also sozusagen, was ist das Feedback vom Endkunden?
Ja.
Geht irgendwie der NPS hoch oder ist die Zufriedenheit hochgegangen? Also sowas könnte man messen, ja.
Okay, ja, das ist ein schönes Beispiel. Gibt es auch Unternehmen, die zu euch kommen und sagen, guck mal, wir haben so viel eigentlich einmalige Daten, weil wir die einzigen sind, die diese Schrauben herstellen und die Geräusche von den Maschinen mitschneiden können und wir haben einen riesen Daten-Lake, aber wissen gar nicht, wie wir damit Geld verdienen können. Gibt es sowas auch?
Ja. Data Monetization gibt es auch auf jeden Fall.
Fällt dir da irgendwie ein Beispiel ein? Weil ich finde es immer noch wahnsinnig, also teilweise können das natürlich irgendwie Unternehmen sein, die mir helfen zu lernen, wann ein wann irgendwas kaputt geht, weil sie dadurch schon irgendwie viel Erfahrung gemacht haben und dann können sie damit irgendwie Geld verdienen und sagen, für ein Monatsabo von 8 Euro, sage ich dir.
Predictive Maintenance.
Ja, genau, ja. Sowas ja. Fällt mir ein.
Wir haben, um mal ein Beispiel zu sagen, wir haben mit einem großen Plastikproduzenten ein Projekt gemacht, wo es darum ging, die EU hat eine Plastiksteuer eingeführt unter produzierende Unternehmen, die Plastik in ihrer Verpackung haben müssen, eine gewisse Steuer zahlen ab 20, keine Ahnung, 27 und darauf läuft die Vorbereitung jetzt. Das Unternehmen ist ein großer Plastikverpackungshersteller und hat sozusagen viele Daten zu Rezyklatanteilen, wo kommt das Plastik her und quasi kann eigentlich diese Steueranmeldung teilweise für die Unternehmen, die dann die Verpackungen in Verkehr bringen, das zahlen müssen, machen quasi als Additional Service, weil die schon alles wissen, was der Vorteil hat, dass das Unternehmen, was die Verpackung dann am Ende nutzt, nicht ins SAP schauen muss und runterbrechen muss, was ist da genau drin und sozusagen Riesenarbeit spart. Das wäre ein Beispiel von Data Monetization. Das hat jetzt nichts mit Maschinen und Geräuschen zu tun, aber sozusagen.
So, das Wissen ist schon da, ich weiß, wie ich es verkauft habe, dann kann
genau.
Ich auch schon, okay.
Genau, dann kann gut. Ich denen für x Euro mehr quasi auch sagen, ey, ihr kriegt hier die Daten in einem Format, dass ihr tax-compliant seid.
Ich finde, das klingt total stark alles. Wenn du dich, also macht auch irgendwie Mut, weil sich das schon so anhört, als würde auch so der wichtige deutsche Mittelstand schon auch zu vielen Themen natürlich nicht nur seine alten Pfründe verteidigen, sondern auch gucken, was kann ich sonst machen, wo geht's weiter.
Ja.
Das finde ich motivierend. Wenn du dich so ein bisschen im Ausland umguckst, ist Deutschland da früh dabei, im Mittelfeld, weiter hinten, also habt ihr eure Idee vielleicht aus irgendeinem anderen Land zum ersten Mal irgendwo gesehen, wo ihr sagtet, oh, das brauchst du für Deutschland auch?
Das ist ganz spannend, weil ich glaube, was dieses ganze Corporate Venture Building angeht, ist Deutschland relativ weit vorne dabei. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Rocket Internet geschuldet und das ist dieses ganze Venture Building Thema hier.
Dass jeder Unternehmer eigentlich auch so ein kleines bisschen Samba sein möchte, ne?
Ja, das und dass es hier so eine Kultur dafür gibt. Wenn man halt nach Amerika schaut, klar, es gibt irgendwie Inkubatoren, Acceleratoren wie ein Y Combinator. Aber es gab lange eigentlich keine Dienstleister, die die großen Firmen geholfen haben, sowas auch zu machen.
Mhm.
Und ich glaube, dadurch, dass wir hier so eine eigentlich seit 15 Jahren Venture Building in Deutschland haben in irgendeiner Form, glaube ich, dass sozusagen auf den Bereich, in dem wir aktiv sind, Deutschland da mit vorne dabei ist, was, glaube ich, ganz cool ist. Generell, wenn man sich auf den Grad der Digitalisierung schaut, Deutschland wahrscheinlich sicherlich eher im Mittelfeld. Viele Diskussionen werden eher von Angst und Bedenken dominiert, als von Chancen und Möglichkeiten. Wobei ich sagen muss, aus der wirklich Zusammenarbeit mit Unternehmen, die, mit denen wir arbeiten, machen mir Mut, dass wir da auf eine positive Zukunft schauen, weil da also zum Beispiel DB Schenker als Beispiel, ja, der deutsche Staat ist Gesellschafter über die Bahn, ja, ist quasi kein Unternehmen der freien Wirtschaft, sondern eigentlich ein Staatskonzern und die bauen mit uns Startups in einem eigenen Venture-Studio aus Berlin heraus, wo die am Ende eine Minderheitsbeteiligung haben, das Unternehmen eigentlich den Gründern und Gründerinnen gehört. Die halt sagen, ey, dadurch bauen wir uns effizient ein Portfolio aus Startups auf, in die wir eigentlich selbst nie hätten investieren können und geben denen noch Vorteile mit auf den Weg. Und das als deutsches Staatskonzern, das macht mir Mut. Ja. Es ist auch sehr viele positive Beispiele gibt. Ja. Die sind damit innovativer als viele deutsche Wirtschaftskonzerne mit diesem Vorgehen. Ne? Und um mal ein positives Beispiel für unser Land zu nennen.
Absolut, ja. Absolut, sehr schön. Hast du noch viel Zeit oder bist du viel in den Projekten selbst noch mit drin oder hast du inzwischen so eine Rolle im Unternehmen eingenommen, strategischer Management, Philipp zu sein?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Teilweise bin ich in Projekten jetzt nicht operativ täglich involviert, aber gerade wenn es zu Decisions-Gates geht, wir eine Ideation machen oder uns die Ergebnisse von einer Validierung anschauen, sozusagen Second Pair of Eyes und zu schauen, macht das Sinn, sollen wir nochmal irgendwo anders drüber nachdenken.
War diese Transition schwierig, weil du wahrscheinlich in den ersten Projekten immer als
ersten Projekten habe ich viel
Präsentations-Philipp mit dabei warst?
Ja, das schon.
Und es gibt das immer, ich glaube, das ist immer gerade für so eine Know-how-Unternehmen ist das immer eine schwierige Zeit.
Ja.
Gerade wenn man vielleicht auch länger mit Unternehmen zusammenarbeitet, zu sagen, ihr kennt mich aus den letzten 6 Meetings.
Ja.
Seht ihr jemand anderen hier?
Ja. War sicherlich eine Umstellung, aber die hat gut funktioniert, weil wir über die Jahre echt ein tolles Team aufgebaut haben. Also so die, wir nennen sie Partner und Principals, wie in einer Beratung quasi. Aber die Leute, die Kundenverantwortung und Projektverantwortung im Unternehmen haben, sind alle schon länger bei uns dabei. Die holen wir nicht von extern sozusagen. Die müssen eine gewisse Zeit bei uns gewesen sein, um dieses Mindset und sozusagen unsere Arbeitsweise zu verinnerlichen. Und denen vertraue ich blind. Die machen einen Top-Job und die Kunden vertrauen denen auch. Und klar gibt es dann Kundenbeziehungen, wo teilweise der C-Level, mit dem wir angefangen haben zu arbeiten, mich dann noch ab und zu anruft und fragt, was eigentlich läuft. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Das muss auch nicht aufhören. Das ist gut.
Wenn wir jetzt mal 2 Jahre in die Zukunft gucken, würdest du sagen, Hockeystick-Mitarbeiterwachstum? Oder sagst du, nee, im Grunde ist das schon so ein Sweet Spot, wo wir sind? Vielleicht kommen noch mal ein paar Dutzend dazu? Oder in welche Richtung würdest du das dir vorstellen?
Ich stelle mir schon vor, dass wir Mitarbeiterwachstum haben. Hockeystick glaube ich nicht, weil sozusagen ein Beratungs- oder Dienstleistungsgeschäft auch gar nicht so Hockeystick-Effekte haben kann. So 70% Wachstum in einem Jahr ist schon, glaube ich, wenn du nicht bei Null anfängst, hart an der Grenze, wie du so ein Unternehmen wachsen kannst. Wenn im Dienstleistungsbereich. Wenn ich auf in 2 Jahren denke, dann hoffe ich in erster Linie, dass wir es schaffen, jetzt mit Ness im Rücken zu internationalisieren. Dass wir ein Team in Amerika aufbauen, eigentlich das, was wir hier tun, auch in Nordamerika machen, mit Firmen dort.
Ja.
Und auch innerhalb von Europa. Wir haben schon Firmen aus Großbritannien und Frankreich, aber sozusagen sehr deutschlandlastiges Geschäft, dass wir es schaffen, ein bisschen internationaler als Unternehmen zu werden. Das wäre, glaube ich, mein großes Ziel.
Und wenn du mir jetzt so ein Angebot schreibst, kann ich dann irgendwie jede Mannstunde und jeden Manntag da drin wiederfinden? Oder ist auch ein Teil dieser Summe einfach dieses Problem, das du dann löst? Also, dass du sagst, ja, vielleicht brauche ich nur 2 Tage, den Vertrag zu schreiben, weil ich ihn schon 70 Mal geschrieben habe. Aber dafür sind halt auch 48 Tage da mal reingeflossen, damit der Vertrag irgendwann mal steht.
Kommt ganz drauf an, was wir machen. Also sozusagen die so eine Ideation oder so eine Validation, wo wir gerade drüber gesprochen haben, sind tendenziell eher, wie man so schön sagt, Value-Based Pricing. Also sozusagen überlegen, hey, was kommt am Ende raus und was man reinsteckt, ist vielleicht nicht so wichtig. Wenn es jetzt um den Aufbau von einem Startup geht oder das Bauen von einer Gen-AI-Lösung, da sind so viele Unberechenbare drin, da geht es dann eher transparent nach Manntag und natürlich immer mit einem Cap, dass das kein Fass ohne Boden wird und der Kunde nicht am Ende viel mehr zahlt als gedacht. Also sind da schon immer fair und transparent und sagen, ey, muss man glaube ich auch, maximal kostet Summe X und darin bewegen wir uns auch, dass man so einen Rahmen schafft, weil ansonsten tendieren Kunden auch immer dazu, immer mehr in so ein Startup inkludieren zu wollen und dann noch das Feature und die Idee und dann noch auf Englisch und dann können wir nicht direkt Holland launchen und dann hast du auf einmal...
Das war klar.
Genau, und dann haben wir doch besprochen.
Ja.
Und ist, glaube ich, wichtig, sowas dann halt so timeboxen, auch budgetären Rahmen zu setzen, um so Sachen dann noch abblocken zu können. Ne?
Auf welches Projekt freust du dich 2024 noch?
Auf welches Projekt freue ich mich aktuell?
Außer jetzt zu sagen, auf alle meine Kunden. Aber gibt es also sozusagen gibt's ein Thema, entweder intern oder etwas, wo du sagst, oh, wenn das live ist, das wird schon ziemlich cool.
Ja, wir haben Anfang des Jahres angefangen, mit der Ambera zu arbeiten.
Kenne ich persönlich nicht.
Das ist aus Hamburg sogar.
Okay. Ich kenne viel aus Hamburg
nicht. Das ist der Venture-Builder und der VC-Fonds von den Volksbanken Raiffeisenbanken, von der Genossenschaftlichen Bankenvereinigung.
Okay, die kennen mich nicht.
Ja, okay. Und die machen meiner Meinung nach ein sehr ambitioniertes Innovationsprogramm, wo sie digitale Lösungen für sozusagen die ganze Bankenlandschaft bauen wollen. Mit sozusagen ihren bestehenden Filialen, Kundennetzen. Und da sind einige spannende Projekte in der Pipeline, auf die ich mich sehr freue. Und es glaube ich, jetzt, wenn man die Brücke schlägt zu meinem ersten Unternehmen, Lendico und Fintech, glaube ich, ein sehr, sehr cooler und auf jeden Fall sehr ernst gemeinter Versuch, die ganze Branche wirklich in der Masse zu digitalisieren und eben nicht nur Fintechs voranrennen zu lassen.
Du warst auch mal bei McKinsey.
Ein Praktikum, ja.
Okay. Ja. Aber so ein McKinsey, sagen die Mensch toll, dass es euch gibt oder sagen sie, ach, das ist im Grunde genau das, was wir eigentlich machen wollen?
Wir haben in der Vergangenheit auch mal mit Beratungsunternehmen zusammengearbeitet. McKinsey war nicht dabei, aber ein paar andere der großen, die halt zu uns gekommen sind und gesagt haben, ey, wir haben die Idee, könnt ihr uns helfen, das zu visualisieren oder das zu bauen? Ich glaube, die sind ja sozusagen auf Strategie fokussiert. Ja. Und ich glaube, unser, warum Kunden uns mögen, ist, dass wir Strategie können und mitmachen, aber das Zeug dann halt auch wirklich umsetzen. Ja, Bob the Builder, sagen wir dazu. Ja. Und ich glaube, das ist eine wichtige Kombination.
Aber also für mein Ohr, kann natürlich auch sein, dass du mir das erzählt hast, aber für mein Ohr wäre es natürlich easy zu sagen, hole ich mir für so ein Venture-Idee ausgründen von digitalen neuen Geschäftsprozessen, hole ich mir eher ein McKinsey oder eher euch. Finde ich gerade relativ wenig Gründe gegen euch.
Ja, man muss auch realistisch bleiben, ne? Sozusagen, wenn ich ein DAX-Konzern bin, der seine Digitalstrategie weltweit machen will, können wir das wahrscheinlich eher nicht. Ja? Ja. Also dann würde ich nicht zu uns kommen. Aber wenn es darum geht, einen Teilbereich dieser Strategie zu operationalisieren oder zu überlegen, ey, wie machen wir das jetzt wirklich in der Praxis? Ich glaube, dann sind wir eine gute Adresse. Ja.
Total gut. Kannst du von außen schon irgendwie, wenn du irgendwelche Startups oder Ausgründungen oder sowas siehst, kannst du dann immer schon sagen, ah, das so wird das nichts werden. Also ist das schon so eine Berufskrankheit, dass du immer gleich so ein Urteil fällst, wenn du irgendwas siehst, was live geht, wo ein Unternehmen sagt?
Ich habe immer starke Bauchgefühle, ja. Aber so, habe ich mal gelesen, strong opinions loosely held. Also ich lasse mich dann auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ja, wenn ich neue Startups, Unternehmen sehe, egal ob sie aus dem Corporate kommen oder nicht, denke ich immer mit und denke mir, ah, das kann nicht funktionieren, weil, oder ja, ist eine geile Idee.
Ja.
Aber am Ende, ich glaube, das müssen auch viele unserer Kunden immer wieder lernen, Ideen sind eigentlich nichts wert. Und wenn so ein Startup launcht, in 90% der Fällen passiert erstmal gar nichts. Ja, dann gibt es eine Gründerszene-Mitteilung und das Ding ist live. Und eigentlich fängt dann erst wirklich die Zeit an zu ticken. Und dann wird man erst sozusagen nach einem Jahr kann man dann drauf schauen und glauben, ey, glauben wir, dass das Team die Execution an den Tag legt und das so vorantreibt, dass das was wird. Das ist auch was viele Corporates in der Denke falsch machen, wenn die zu uns kommen und sagen, ey, könnt ihr uns helfen, das MVP oder das Venture zu bauen? Dann sind sie ganz überrascht, wenn wir den Plan geben, hier 4 Monate bauen und danach 4 Monate iterieren und weiterentwickeln und testen. Die meisten denken, okay, wir bauen 4 Monate, übergeben's und good luck. Aber dann kannst du es gleich sein lassen, weil die eigentliche Arbeit fängt erst an, wenn das Startup live ist. Und alles davor ist, eigentlich sollte darauf hinauslaufen, so schnell es geht, an den Markt zu gehen und so schnell es geht, Kundenfeedback einzusammeln.
Philipp, tausend Dank. Das war sehr spannend, sehr interessant. Tolles Geschäftsmodell und könnt ihr mir vorstellen, gerade weil es diese Verbindung zwischen Strategie und Umsetzung hat, dass das auch wirklich interessantes Arbeiten ist und dass man sehr, sehr viel sieht, sehr, sehr viel lernt und im Erfolgsfall auch sehr, sehr glückliche Kunden und Partner hat. Das ist, glaube ich, auch ein schönes Gefühl.
Glückliche Kunden, Partner und ich glaube, ja, für unsere Mitarbeiter ist, glaube ich, wirklich das Reizende, verschiedene Industrien kennenzulernen und eigentlich in einem Jahr, wenn es gut läuft, 3-4 Companies mitzubauen. Ich glaube, das ist ein cooles Umfeld, was natürlich auch viel Arbeit bedeutet, weil es gibt bestimmt entspanntere Sachen, als Firmen aufzubauen. Aber ich glaube, dass man in einem guten Rahmen, crossfunktional, mit tollen Kollegen, Kolleginnen viel lernt.
Du hast, glaube ich, auf LinkedIn irgendwie 8000 Followers.
Ja, es kann
sein. Also so. Postest ab und zu auch mal da.
Kann man mir folgen.
Kann man LinkedIn. Mir folgen.
Ich bin sicherlich keiner der LinkedIn-Influencer, die täglich posten, aber so ein paar Mal im Monat hört man von mir.
Qualität statt Quantität.
Dann da doch.
Ja. Muss ich auch mal ausprobieren. perfekt. Danke dir nochmal, dass du hier warst.
Dankeschön.
Sehr gerne. Euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Für mich wieder ein schönes Gespräch. Wir hatten ein, zwei Sachen angesprochen. Philipp hat ja auch so ein bisschen aus der Fintech-Branche erzählt. Da hatten wir letzte Woche den Stefan Paxmann hier von der Landesbank Baden-Württemberg, der dort Innovation und Digitalisierung vorantreibt. War auch ein super spannendes Gespräch. Und wir hatten so ein bisschen auch über Automatisierung gesprochen. Da hatten wir auch eine tolle Inside-Talk-Folge über das Thema Roboter oder Industrieroboter. Was passiert da in den nächsten Jahren? Wie viel AI passiert da schon wirklich? Und auch in der Folge hatten wir viel darüber gelernt oder hatte ich viel darüber gelernt, dass Deutschland lustigerweise schon relativ weit ist, was den Einsatz von Industrierobotern angeht. Ich glaube, 250.000 Industrieroboter verrichten bei uns ihren Dienst. Jährlich kommen irgendwie 20.000, 30.000 neue dazu. Und das ist schon in der EU tatsächlich führend. Also super spannende Themen, gerade in den letzten Folgen. Schaut in den Episodenfeed Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, liebe digitale Grüße von
Philipp
und von Christoph. Tschüss.
Danke, ciao.